Dir gefällt die Klangküche? Du möchtest diesen Podcast weiter unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied auf dieklangküche.de. Als Premium-User erhältst du jede Woche Zugang zu zwei weiteren Ausgaben der Klangküche und gehörst zum elitären Kreis derer, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Falls du dir noch unsicher bist, kannst du das Ganze auch erstmal für 30 Tage kostenlos testen. Einfach ausprobieren. dieklangküche.de. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Leute da draußen, zu einer verkürzten, zu einer krankheitsbedingten, etwas schwachen. Oh Gott, jetzt habe ich so schlecht geredet, jetzt hat keiner mehr Bock zuzuhören.
Aber alle abgeschaltet.
Alle abgeschaltet. Zu einer ganz speziellen Ausgabe der Klangküche. Wir wollten die Folge trotzdem nicht ausfallen lassen. Also deswegen, wir sind am Start, aber ich möchte es direkt sagen, heute ein bisschen kürzer.
Wir sind am Limit.
Wir sind am Limit, ja. Der liebe Basti ist heute auch nicht dabei.
Nee, wir können das ja mal eben erzählen. Basti hat vor 10 Minuten, also 10 Minuten bevor wir die Aufnahme starten wollten, hat er abgesagt, weil er ist noch nicht zu Hause, ist wohl irgendwie noch unterwegs auf der Arbeit oder in Hamburg noch nicht hier zu Hause und kann deswegen heute nicht mit aufnehmen. Und ich hatte am letzten Freitag ist mir vormittags mitten beim Arbeiten so zack, Bluescreen, ne? Und dann ist die Festplatte von meinem Computer Schrott gegangen. Und auf dieser Festplatte ich nur Windows drauf, also das Betriebssystem.
Das Betriebssystem.
Oh, und jeder, der das schon mal hatte, weiß, wenn das Betriebssystem Schrott ist, du musst alles neu installieren. Das dauert ungelogen 2 Tage, bis du erstmal wieder so halbwegs den alten Zustand hergestellt hast. Und das habe ich dann auch gemacht am Wochenende. Nebenbei musste ich noch 2-mal auflegen. Und die Arbeit von Freitag ist ja auch noch liegen geblieben dann. Und es war Klar. ein mega stressiges Wochenende. Und jetzt habe ich gerade kurz vor der Sendung hier erstmal unsere Software, die wir brauchen für den Podcast, installiert und
Welcome to Sound Kitchen. Do you wanna play house or what? Come on.
Zu allem Überfluss habe ich auch noch derben Husten manchmal. Ich krieg so Hustenattacken. Ich weiß auch nicht, was los ist.
Ja, es ist hier Malaria.
Malaria.
Kennst du noch? Ja, gab's noch mal einen Song, der hieß Malaria. Kennst du ihn noch?
Echt? Nee. Ist das ein Malle-Song?
Nee. Warte mal, wie hieß denn das noch?
Malaria.
Nee, ist so 2000er-Ding gewesen. Chicks on Speed Malaria, war das das? Was geht mir?
Okay.
Guck doch mal.
Boah, sagt mir gar nichts. Okay, warte, ich guck mal. Was? Chicks on Speed Malaria?
Ja, Chicks on Speed, die hatten ja kaltes, klares Wasser, ne?
Ja, das weiß ich noch.
Und hatten die nicht auch Malaria?
Hatten die nicht auch Malaria?
Oder war das kaltes, klares Wasser? Ja, was war da noch mit Malaria irgendwie?
Also kaltes, klares Wasser, die Chicks on Speed, das war das hier.
Kaltes, klares Wasser. Kaltes, your right breast, eating your pussy.
Ach, das ist von Malaria.
Ja, genau. Malaria versus Chicks on Speed.
Versus Chicks on Speed. Jetzt ja, haben
2001.
Krass. Klang gerade ganz geil, muss ich sagen. Also
guck mal, da hustest du einmal und dann habe ich so eine Erinnerung, die 18 Jahre alt ist, fliegt dann einmal durch meinen Kopf.
Krass.
Das war eine geile Nummer damals.
Ja, ich muss gerade sagen, die klingt ganz gut. Ja. Also die war echt dicker Sound.
Ja.
Bevor wir die User-Fragen und so weiter uns anhören. Ich würde gern ein bisschen dir was erzählen vom Wochenende. Und zwar hier in Bonn war ein Holy Festival, ne? Und da hat der liebe Jan Like aufgelegt, der war da gebucht. Und ich würde gerne ein bisschen was darüber erzählen. Kennst du diese Holy Festival? Ich hatte auch so einmal da gefragt, der wusste es aber nicht. Ist das keine geschützte Marke?
Ich glaube nicht.
Also jeder kann quasi einen Holi
ja,
Festival
Ja, weil
Holi machen,
Festival,
ne?
Das sind ja aus Indien kommen die ja. Das sind diese Farb-Events aus Indien. Und das ist so ein feststehender Begriff, glaube ich, den du dir nicht schützen lassen kannst.
Okay.
So wie Musikfestival kannst du dir auch nicht schützen
lassen. Ja, okay. Verstehe. Ja, also ich muss schon sagen, du hast es ja gerade schon angekündigt, so ein bisschen es kommt aus so einer indischen Kultur. Wahrscheinlich hat das irgendwie im Ursprung auch noch was sehr Spirituelles, vermute ich mal einfach. Ich weiß es gerade nicht. Weißt, hast du da irgendwelche Infos? Nein. Aber vermutet man einfach mal. Ne? Ist wahrscheinlich was ganz Traditionelles oder so. Und ich muss schon sagen, wenn man sich das hier so anguckt, dann es tut am Ende keinen weh, aber es ist natürlich schon irgendwie so eine Perversion dessen, was es wahrscheinlich mal ursprünglich war.
Ja.
Das Festival, oder das war ja nur ein Tag, also eigentlich nennt man das eine Party, glaube ich. Ich weiß nicht, warum man das Festival nennt, weil alles Festival heißen muss. Beginnt irgendwie um 12 Uhr mittags, ne? Und Publikum, rate mal so, Altersschnitt.
16 bis 20.
Ja. Und ich glaube, also ich hatte das Gefühl, es waren wirklich extrem viele 16-Jährige. Also wirklich sehr, sehr junge Menschen. Ich bin überhaupt nicht jemand, der sich darüber aufregt, oder ist ja auch Quatsch. Also ist ja auch ein Event eher für jüngere Leute in dem Fall. Aber was mir aufgefallen ist, also ich bin ja erst um 19 Uhr da gewesen. Die Set-Time von Jan Like war um 19.15 Uhr, 19.30 Uhr. Ich glaube, laut Plan sogar schon um 19 Uhr. Er hatte ein bisschen mit Verspätung angefangen. Und die Leute waren fertig. Also ich habe ganz, ganz viele stark alkoholisierte Leute gesehen, die waren am Limit.
Ja, das ist auch genau alles richtig gemacht aus Veranstaltersicht.
Ja, okay. ich fand, also der Anblick war nicht schön. Es war so, also es war dann auch tatsächlich ein Krankenwagen da und hat sich irgendwie um ein Mädchen gekümmert, die da kollabiert ist und so. Also klar waren jetzt auch Leute da, die waren noch ganz, ganz gut drauf, aber man hat den Leuten angesehen, die waren fertig. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es war gutes Wetter, es war warm, die Sonne den ganzen Tag, die dir auf die Mütze scheint. Plus, dass das halt um 12 Uhr schon anfängt. Das heißt, wenn Jan Like dann angefangen hat, dann waren die einfach schon 7 Stunden am Start. Ne? Und 7 Stunden ist halt auch einfach eine lange Zeit.
Ja, ja. Da
bist du irgendwann auch einfach alle. Also Alkohol hin oder her.
Kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, so Events, also es gibt manchmal so Stadtfeste oder so, da fangen die dann schon mittags in der Stadt um 1 Uhr an zu trinken und dann ist abends in der Stadthalle oder so die Abschlussveranstaltung, ne? Und da habe ich dann schon öfter aufgelegt bei solchen Events und dann waren die schon 10 Stunden lang auf den Beinen und haben gesoffen und die sind abends gar. Also das ist dann, die stehen dann zwar noch auf dem Floor, aber die Arme nach oben kriegen ist manchmal schon schwierig, ne? Die richtig voll.
Ja, ich habe dann auch mit den DJs gesprochen, die vorher ein Like aufgelegt haben und Moment, jetzt muss ich kurz. Jacks in Vegas oder irgendwie so hießen die?
Gibt's Jacks in Vegas, glaube ich, oder so, ne?
Ich glaube, so hießen die. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sehr nette Jungs, hören im Übrigen auch unseren Podcast. Und die haben mir dann so ein bisschen erzählt von ihrer. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Jacks and Vega, genau. Die haben da vor Jan Like aufgelegt. Und die meinen, die spielen halt auch, die machen so Festival-Sound, Big Room immer noch. Und die sagten, die mussten richtig kämpfen. Ne? Also man hat immer die Leute so kurz angepeitscht bekommen. Aber du hast dann gemerkt, so der Drop kommt und ne, dann springen die kurz und so. Aber nach 10 Sekunden war schon wieder die Luft raus. Also, ne?
Ja.
Entschuldigung. Das ist halt auch echt anstrengend. Und dann kam halt Jan Like und hat tatsächlich ziemlich stringent seinen Like-Kender-Schuh durchgezogen. Also Techno, Tech House, Progressive. Und hat komplett auf Mashups verzichtet, hat komplett auf Charts-Mucke verzichtet. Und ja, das ist jetzt so ein interessanter Punkt. Ich weiß ja von deiner Seite aus, du würdest jetzt sagen, also wenn du da gewesen wärst und du siehst dann so die Crowd kann häufig mit dem Techno und dem Tech House nicht so viel anfangen, dann müsste man als DJ einlenken. Vermute ich mal, dass das deine Ansicht gewesen wäre.
Ja, haben wir doch schon mal besprochen, im Rahmen sozusagen. Genau.
Ja. Und Jan Like hat es jetzt halt eben nicht gemacht, er hat Vollgas gegeben, er hat jetzt auch nicht, hatte jetzt nicht so die Attitude zu sagen, mir scheißegal wer das ist, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch, sondern hat auch schon mit Mike den Leuten versucht, so sie auch für diese Musik zu begeistern. In Teilen hat das funktioniert. Andere, klar, die mit der Musik nicht sozialisiert wurden bisher, ne, da ist halt einfach nicht viel passiert. Plus, dass es einfach sehr spät war. ich muss persönlich sagen, ich fand's gut. Also mir hat das Set sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch mit auf die Bühne gegangen dann und habe auch noch versucht, so ein bisschen den Leuten so mit Tanzeinlagen zu animieren. Aber nur mit Tanzeinlagen, ich animiere ja nicht mit Mikrofon. Ja. Und habt auch dann noch nach dem Set auch noch mit anderen DJs da gesprochen. Und das war echt interessant. Also so, alle waren so derselben Meinung, beziehungsweise alle waren eigentlich der Meinung, dass es da kein Patentrezept gibt. Also du kannst das so machen, ne, dass du sagst, du bist flexibel und versuchst der Crowd da irgendwie ihr Erlebnis zu ermöglichen. Oder du sagst, ich bin Künstler und hat mir in der Klangküche auch schon besprochen. Und ja, Jan Like als Like-Kender macht eben den Weg. Also, meinen Respekt hat er.
Ich kann dir aus jüngster Erfahrung sagen, also ich habe am Samstag in der Diskothek aufgelegt und wir haben letztens noch so ein Meeting gemacht, so mit den DJs, und da haben alle so berichtet irgendwie, oder war so der Tenor, dass man zur Hauptzeit auch mal dann ein bisschen ruhiger spielt. Also zu Peak Time mal diese 105 BPM Nummern so spielt. Ja. Und nach hinten raus dann wieder Vollstoff gibt. Und jetzt habe ich am Samstag genau da aufgelegt und genau das Gegenteil habe ich gemacht. Also nicht absichtlich, sondern weil sich das so entwickelt hat. Und ich hatte dann zu Peak Time hatte ich dann die übelste Ballerei gehabt. Aber es hat dann halt in dem Moment super gut funktioniert. Ne? Du kannst nicht einfach pauschal sagen, immer, also dir vorher einen Plan machen und den einfach abspielen. Du musst als DJ flexibel, zumindest als Resident DJ, immer auf dein Publikum achten. Das ist super wichtig. Guck dir die Leute an, wie reagieren sie. Und dann musst du die Musik anpassen. Genau, das dazu. Und ich spiele am Samstag auch auf dem Holy Festival. Ah, okay. Wollte ich nämlich noch erzählen die ganze Zeit. Und zwar gibt's auf diesem Holy Festival eine 90er Stage. Und da spiele ich wieder mit meinem Freund und Kupferstecher Mola Adebisi.
Ach, wieder, ja, aber
wieder mit Mola. Habe ich sowas von Bock drauf. Also Mainstage mit Mashup Germany als Headliner reizt mich überhaupt nicht, da zu spielen. Aber ich habe voll Bock wieder mit Mola auf der 90er-Stage. Das macht so viel Spaß.
Da hast du ja letztens auch erzählt, dass die Mucke teilweise, also nach wie vor 90er, 2000er immer gut geht, ne?
Ja, 2000er vor allen Dingen gerade. Also auch am letzten Samstag, ich habe da die ganzen habe ich ja dir, glaube ich, auch schon erzählt, und damit auch die ganzen Deutsch-Pop-Sachen mal wieder rausgeholt. Mache ich in letzter Zeit immer mehr. Culture Candela, Fettes Brot, Seed, Peter Fox, Deichkind, die alten Sachen, Remy Demi und so, ne? Es geht so gut. Also, das die besten Nummern zurzeit irgendwie.
Feiern gerade ein Revival, deiner Meinung nach, ja?
Ja, feiern. Also, gab's ja so vor 2007, 2008 und so, 2009. Ich weiß nicht, als wenn die Kids die Nummern gerade wieder entdeckt haben, die waren ja damals 6, 7, ne, die Kinder, und jetzt feiern die zu den Songs in den Clubs und die sind, also vor allen Dingen die Culture Candela Sachen, weil die so Abtempo sind auch, ne?
Absolut, mega. Absolut. Ich muss auch sagen, die Culture Candela und die Seed Sachen und so, die sind auch geil produziert und die haben, finde ich, so ein, die sind super tanzbar.
Ja, super tanzbar. Voll die Partynummern sind das.
Ja, voll die Partynummern, aber nicht jetzt so, also gibt ja sozusagen so asozial Malle Partynummer oder halt, aber das ist noch so ein bisschen, wenn man es in dem Zusammenhang sagen will, sag ich mal, so ein bisschen kultivierterer Tanz, Party.
Absolut. Also vor allem, also so, okay, die Kids, die wollen halt offensichtlich Deutschrap, also deutsche Musik hören, ne? Deutsche Texte, ey, dann gebe ich denen aber kein Capital Bra, sondern gebe ich denen jetzt mal hier die alten Dinger wieder. Und funktioniert wie Sau, also echt interessant gerade.
Ja. Naja, Seed habe ich auch echt gerne gehört, weil die fand ich, die hatten wieder diese gute Mischung, das hatten wir im letzten Premium-Podcast auch, habe ich das ja, als ich den Premium-Podcast mit Vanessa gemacht habe, was für mich auch so Sammy Deluxe geschafft hat, so nicht so total Moralapostel-Rap oder Texte, ne? Aber auch nicht völlig asozial, sondern irgendwie so eine gute Mischung. So aus schon
schon Party-Lyrics, aber auch, ja, nicht zu doof. Also das ist halt so eine Gratwanderung immer. Ne?
Das war ganz witzig. Ich habe mir den euren Podcast, also die Premium-Folge, die aktuelle, konnte ich ja nicht dabei sein und die hast du ja mit Vanessa aufgenommen. Das wissen ja vielleicht gerade.
Genau.
Also die aktuelle Premium-Folge von unserem Podcast ist mit dem Gast Vanessa, eine Freundin von dir. Und ihr habt da ziemlich viel auch über so die älteren Hip-Hop-Sachen, ne? Also Samy Deluxe hast du ja gerade angesprochen.
Genau.
Ich habe den Podcast auf dem Weg zum Auflegen angehört, fand ich super geile Folge. Und dann, weiß nicht, war ich so 3 Stunden im Auflegen und dann kam ein Gast an und hat sich Samy Deluxe tatsächlich gewünscht.
Ach, krass.
Ja, und das war aber in dieser Runde, wo ich dann Calcia Candela Hammer gespielt habe und Fettes Brot Emanuela oder Yandelay O' Johnny und so, ne? Und dann kam hier, gleich jemand an, hat sich dann Samy Deluxe gewünscht. Das fand ich echt ganz nice so.
Ja, es passt halt voll in diese Zeit da auch rein und so.
Ja. Ja, genau. Wie waren wir jetzt bei dem? Achso, wir waren Holy Festival 90er, genau, und so weiter. Ich kann ja nächste Woche mal berichten, wie es war.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Ansonsten muss ich noch sagen, auch was mir andere DJs auch bestätigt haben, ich meine, gut, da weiß ich jetzt immer nicht, inwieweit wir da auch andere befruchten und sich das dann wieder zurückfruchtet, weil sie ja auch unseren Podcast hören. Aber mir wurde auch bestätigt, dass es einfach aktuell mit EDM und House und so, es ist sau schwierig geworden, ne? Also gerade Jackson Vega meinten halt auch so, dass sie stehen halt für diesen Festival-Sound und die haben richtig Probleme, so ordentlichen Nachschub gerade zu bekommen.
Ja.
Ne? Denen gehen sozusagen die Tracks aus.
Ja, ja, klar.
Das ist echt, und es kam irgendwie auch so, das Genre hat sich nicht weiterentwickelt so und du weißt aktuell echt nicht, was du so spielen sollst.
Also ich habe das ja auch dir heute Nachmittag schon erzählt, ich will das hier gerne nochmal wiederholen, meine Theorie. Wir haben in den 2000ern lief in den Mainfloors, also in den großen Hallen, Großraumdiskotheken, Hands Up, super viel, also eigentlich die ganze Nacht Hands Up, Hardstyle dazwischen, diese Oldschool-Hardstyle-Dinger, aber eigentlich Hands Up, ne? Und dann über Nacht war es eigentlich verschwunden. Dann kam House und dann hat House Einzug und Black Music haben dann Einzug erhalten in den Main Halls. Und jetzt ist meiner Meinung nach wieder genauso eine Revolution, steht gerade an oder ist gerade zugange, dass House verschwindet.
Ja.
Also ich weiß, das mögen jetzt nicht so viele hören, aber es nimmt schon massiv ab, so was du als DJ spielst, als Resident DJ zumindest, der House-Anteil nimmt ab in der Nacht. Und dafür spielst du ja zurzeit ein bisschen breiter, ne? Also du nimmst mal wieder 90er, 2000er in die Hand, die du sonst eigentlich nicht gespielt hättest, ne? Die habe ich ja gerade erzählt, diese ganzen Deutsch-Pop-Nummern, die nehmen dann halt so den Platz ein, ne? Und weil die funktionieren einfach besser als House. Also versuch mal als Resident DJ 5 Nummern von Spinning Records nacheinander zu spielen, hast den Floor leer, ne? Also es geht einfach nicht. die sind zwar alle super produziert, oder von Hexagon, so Don Diablo und so, ne? Super geile Produktion, aber das interessiert niemanden. Das will kein, das würden zwei Leute hören von 100 oder so.
Ja.
Ist so.
So, dann.
jetzt müssen wir die Stimmung wieder ein bisschen nach oben kurbeln. Wir haben Hörernachrichten, wollen wir damit anfangen?
Ja, gerne. Also wir haben eine hier, eine Sprachnachricht. Ich spiele sie mal ab. Wo ist sie denn? Hier.
Hallo, liebe Klagenkirche. So, jetzt wo diese Mashup-Debatte durch ist, wollte ich nochmal eine andere Frage stellen, die mich irgendwie viel mehr interessiert. Und das wäre, um nochmal auf dieses Deutschrap-Ding zurückzukommen. Was glaubt ihr drei denn, wenn ihr jetzt drei seid, wenn nicht, der andere noch mit dazu, was glaubt ihr denn, wie lange das noch anhält? Wie lange hören wir uns den Rotz noch im Radio und in den Clubs? Und was würdet ihr schätzen? Wie lange geht das noch so? Wann hört der Hype endlich mal auf? Und ja, ansonsten Grüße gehen raus an euch und ciao.
Ja, also erstmal witzig, dass er vermutet hat, dass wir vielleicht ja nicht drei sind. Und vielleicht dachte, wir wären vier. Heute sind wir aber nur zwei, so ist das.
Ja.
Überraschung in der Klangküche.
Also die Deutschrap-Sachen, erstmal erster Fehler, die finden ja gar nicht im Radio statt, ne? Also das sind ja, also so eine Capital Bra oder so, die oder Mero oder Zero Mero oder Loredana und wie die alle heißen, die finden ja alle gar nicht im Radio statt. Das sind ja reine Spotify-Produktionen irgendwie. Und klar, in den Clubs, aber da würde ich auch sagen, die Nummern haben auch das Problem, dass die sich alle zu stark ähneln. Also die Beats sind alle irgendwo gleich und du hast immer diese Glöckchen-Sounds dazu, ne? Und unterscheiden sich nachher eigentlich nur noch in Stimmung und Text. Und das ist dann zu wenig, um sich langfristig im Mainstream zu halten. Und dann ist das irgendwann auch wieder schnell vorbei.
Ja, also ich glaube auch, dass das, ja, vielleicht kann man sagen, Partymusik insgesamt nimmt einfach ab, weil irgendwie hat man das Gefühl, diese Deutschrap-Sachen, die finden statt. Also zumindest, gut, seit der Hacker Kai da irgendwie gezeigt hat, dass die Zahlen alle manipuliert sind, weiß man es auch nicht mehr so genau.
Ja.
Aber in den YouTube-Trends jetzt ist ja ganz, ganz viel Deutsch-Pop-Rap.
Ja, aber ne? Das ist ja auch da reingekauft. So.
Ja. Aber am Ende ist ja trotzdem die Frage, ob selbst wenn es reingekauft ist, trotzdem, also ob du dich in die Relevanz auch reinkaufst, weißt du?
Ja.
Das ist ja die Idee dahinter, dass du kaufst dich zwar da rein, aber dadurch, also das ist so ein selbsterfüllender Faktor. Dann ja. Hast du dich reingekauft, findest aber deswegen auch gleichzeitig statt. Also,
ja, genau.
Ja.
Ja, also ich finde, das ist das gleiche, die Deutschrap wird das gleiche Problem haben wie Goa, also dieser Mainstream-Goa, der ähnelt sich auch zu stark und das finden die Leute dann erst cool, weil es neu ist und erfrischend ist, ja. Aber dann irgendwann ist es dann auf Dauer zu langweilig und dann ebbt der Trend wieder ab und ich glaube, das wird beim Deutschrap auch passieren, es sei denn, jemand kommt und erfindet dieses Deutschrap-Ding immer neu, also das heißt, du musst es auch
also Weiterentwicklung,
du musst eine quasi, Weiterentwicklung ne? machen, also ja. Die Nummern sind ja jetzt alle sehr langsam zurzeit, so irgendwie, keine Ahnung, ja. Dann teilweise 90 BPM oder 80 BPM, wenn jetzt jemand kommt und hier, so wie Culture Candela auf 140 BPM was macht oder so, ne, kann ja sein, dass er dann mit einem neuen Subtrend auslöst und so, dann kann das noch wieder ein Jahr dauern und so, schwierig zu sagen.
Ja, man sagt ja immer so, also zwei Sachen, die häufig was Neues einleiten, können ein krasser Tempo-Change sein oder ein krasser Sound-Design-Change. Ja. Ne? Also die zwei Sachen sind sehr häufig die großen Änderungspunkte.
Ja, Tempo-Change finde ich ist naheliegender irgendwie. Also da können.
Ja. Ja, ich meine jetzt mit so Sounddesign, das heißt so jetzt, wenn jetzt einer das neue Glöckchen findet, weißt du? Ne?
So wie Kygo den Tropical House auf einmal erfunden hat oder Alan Walker seinen Style da erfunden hat und so, ne?
Was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, ich habe heute noch die YouTube-Trends Musik mir angeschaut und die legen auch einfach ein krasses Release-Tempo hin, die Jungs, ne? Ja. Also diese Deutschrap-Geschichten. Ich habe gesehen, also Mero und Mero, Fero, Zero, El Mero, Dero, da gibt es ja ganz viele, die irgendwie komischerweise diese ähnlichen Silbenlaute haben. Und die kommen alle, ich weiß nicht, ist das jetzt im 4-Wochen-Takt oder so, ne? Kommt ein neues Lied mit krassem Musikvideo, also wirklich aufwendigem Musikvideo und so. Also wirklich aufwendiger als jetzt, was Capital Bra macht, ne? Also es ist jetzt nicht nur Hotelzimmer und eine Nutte bestellen, sondern da waren teilweise schon richtig mit in andere Länder fahren, Drohnenaufnahmen. Also das machst du nicht mal so ebenso. Und das fand ich schon sehr krass, wie der Release-Takt ist. Ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen so, die machen das
wie bei IDM.
Wie so Festival. aber da muss man ja dann sagen, da ist am Ende die Produktion natürlich schon noch ein bisschen aufwendiger, ne? Also mit einem Video auch noch.
Ja, viel dazu. Aufwendiger. Also das schnell Release wird ist ja auch ein Trend bei uns, ne? In der elektronischen Musik. So ein Armin van Buuren, der haut ja auch irgendwie alle 2 Wochen was raus. Steve Aoki haut 2 Nummern pro Woche rausgefühlt. Und irgendwie so von Don Diablo und so hörst du auch jede Woche was. Es sei denn, ist gerade vielleicht mal ein bisschen Sommerpause. Aber die sind nicht doof, die Jungs, ne? Die, also es ist halt rein kapitalistisches Denken, ne? Die sehen auch.
Das ist voll die Industrie.
Voll die Industrie. Ja, also voll gestreamt line. So. Die sehen auch, mit so einem Release machen wir irgendwie 200.000 Euro netto. Okay, wir können jetzt 200.000 Euro im Jahr machen oder wir machen alle 2 Wochen 200.000 Euro, ne? Und zack, zack.
Ja, die arbeiten dann halt, aber dann hast du im Prinzip nachher das so, dann um so ein Mero oder so, dann hängt da ein ganzes Team von Leuten, die dann wahrscheinlich auch noch mit mehreren Filmproduktionen, also Videoproduktionsfirmen zusammenarbeiten, damit, das muss ja parallel alles passieren. Ja. Das kannst du ja nicht, alle 4 Wochen kannst du ja nicht das aus dem Boden stampfen, ne?
Nee, du brauchst nur einen guten Typen im Hintergrund, der das alles organisieren kann. Also,
guten Manager.
Guten Manager, ja. Einfach der das gut organisieren kann und das die Zügel in der Hand hält. Und das haben die irgendwie alle hingekriegt, zumindest die Erfolgreichen. Ja,
ich habe auch gesehen, du hattest mal irgendwas erzählt von dieser Loredana oder irgendwie so hieß sie.
Ja.
Hat auch gerade ein neues Video und das Video ist echt krass. Ich war so kurz davor, dir das zu schicken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Labyrinth heißt das Lied, glaube ich.
Aber die steht, glaube ich, auch im Verdacht, ja, da die Streams und die Plays und so gekauft haben.
Kann gut sein. Nichtsdestotrotz ist das Video krass. Ja. Also es ist wirklich krass. Es ist auch aufwendiger als dieses. Ich habe so ein anderes noch gesehen von so einem Zero El Mero Fahrer heißt das. Das ist zum Beispiel, also man kann, wenn man genauer hinguckt, sieht man schon krasse Unterschiede. Ne? Das eine ist so, ein junger Typ, der hat sich einen fetten Mercedes AMG einfach in so ein Videostudio reingefahren, ne? Und vor so einer großen Wall und steht da rum, aber das meiste ist quasi, was er hat, ist Studioaufnahme, ne? Mhm. So, und das ist natürlich was ganz anderes, als mit großen Außenaufnahmen zu arbeiten, mit fetten Kostümen, mit also dieses Loredana Labyrinth, die steht da auf so einem Labyrinth, was weiß ich, wo das ist, mit glaube ich, 6 Tänzerinnen oder so.
Ja, aber das ist auch wieder nur Betriebswirtschaft, ne? Also die, ich bin gerade auf ihrem YouTube-Kanal, die hat mit Romeo und Juliet hat sie 49 Millionen, mit Sonnenbrille hat sie 47 Millionen und mit Bonnie und Clyde 43 Millionen Aufrufe. Dann weißt du ja, wie viel du verdienst, allein schon mit einem Musikvideo. Und dann kann so ein Musikvideo auch mal 20.000 Euro kosten. Und das reicht schon aus, dann hast du, glaube ich, schon die Production Quality erreicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann schaffst du den Break-Even, ne? Und deswegen fahren die da jetzt so krasse Videos auf. Weil das einfach, das ist so ein blinder Win ist das, ne? Also du brauchst einfach nur, das läuft automatisch.
Ja, ja, also, aber ich muss halt, ich betrachte das mit den Videos so ein bisschen aus beruflicher Sicht und ich muss dann halt einfach sagen, die Videos sind gut. Ja. Also, die sind gut gemacht. Das ist wirklich hohe Qualität.
Alles. Ne? Also, auch die Musik ist ja super gut produziert. Ja. Da findest du nicht viel dran, was du, die sind echt gut produzierte Sachen. Ne? Das ist ja auch
Aber es ist halt, ne, wo viel Geld drin steckt, dann wird auch mehr rein. Also, wo viel Geld rausgeholt werden kann, steckst du auch viel Geld rein.
Natürlich. Ja, und du ziehst auch die Profis an. Ne? Also, ich sag mal, so ein Deutschrapper, der hat dann die erste erfolgreiche Nummer und die zweite auch. Und bei dritten, dann melden sich schon die Top-Producer bei dir. Ne? Also, so ein Bizarre und Joker F und so machen, glaube ich, auch gerade die neuen. Das sind ja so die Hitschreiber in Deutschland und Produzenten. Und die machen dich dann ab der dritten Single so, ne? Und das wird ja dann...
Ja, ja. Und das ist bei den Videos ja genau
das gleiche Prinzip.
Ja, ja, also der einer, der ein gutes Video, weiß nicht, irgendein Typ, der ein guter Videograf ist, der will auch an die Deutschrapper dran.
Ja.
Ja, und will für die Videos machen. Klar. Weil er weiß, da gibt's das Geld. Da werden die Klicks gemacht.
Da werden die Klicks gemacht, ja.
Ja. So ist das.
Ja. Und das ist auch schon eine ganz andere Dimension hier, 49 Millionen Aufrufe, ne? Also, keine Ahnung, das musst du erstmal hinkriegen. So, weiß nicht, so ein normales Video bei Konter Records auf einem echt großen Kanal, ich glaube der größte Musikkanal Deutschlands. Die machen ja auch alle nur so 200.000, 300.000, 400.000 Klicks oder so. Und dann mit Ausnahmen mal vielleicht 2, 3 Millionen oder so, ne? Aber dann ist hier so.
Guck mal gerade, was hat denn die neue Scooter? Die haben ja auch wenigstens jetzt auch mal ein richtiges Musikvideo gemacht.
God Save the Rap.
Ich sehe gerade, Valulis hat auch gerade vor 5 Stunden Hip-Hop-Hype in den YouTube-Trends. Ja, das steckt dahinter. Habe ich noch nicht geguckt.
Oh, ja, das ist im Prinzip auch, das ist gekauft, ne? Also das ist die Diskussion, die es vor 3 Wochen, 4 Wochen da schon gab. Ja, Scooter hat jetzt 800.000 Views, ne?
Okay, in einer Woche.
Ja, das ist gut. Das ist aber schon sehr... Aber das ist auch Scooter, ne? Das ist schon die Ausnahme so, ne? Also schon ein Spezialding.
Aber war immerhin auch ein richtiges Video, ne? Also war jetzt nicht so, war ja auch ein richtiges Musikvideo mit kleiner Story, mit Kostümen und so, ne? Ja.
Aber zum Beispiel, dann gibt's hier das Video hier, EDX, ne? Off the Grid, vor 3 Wochen, das hat jetzt 79.000 Aufrufe, ne? Das macht so ein Deutschrap-Ding in 15 Minuten nach VÖ.
Ja, das macht der Kai in 3 Minuten. Hacker Kai, mach das dir in 3 Minuten. Ja, das ist so ein bisschen nach wie vor, finde ich, voll die Frage. Also beziehungsweise, was heißt die Frage? Ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil von denen sozusagen so den Startschuss kauft und dann verselbstständigt sich.
Kann sein, ja. Aber ich muss nochmal.
Weil am Ende muss das Produkt natürlich auch was hergeben, weil sonst lohnt sich das natürlich auch nicht. Weil du, wenn du dann. Stell dir vor, du machst ein totales Spam-Video und kaufst dir das auf 2 Millionen Klicks hoch. Danach fährt das ja nicht weiter automatisch, wenn der Inhalt wirklich crap ist.
Ich glaube, es kommt immer am Ende des Tages immer auch noch auf die Musik drauf an. Also wir haben das ja festgestellt. Das erste, was wir festgestellt haben, war bei der Mero Ballerlos, dass die extrem gut produziert war. Und das ist, glaube ich, so, die Basics musst du haben, sonst du kannst ja nicht einen Klumpen Scheiße nach oben.
Ja, aber da sind wir wieder bei Tour de France, ne? Du musst ein Spitzen-Radrennfahrer sein, damit das Doping überhaupt zündet.
Ja, also, genau. Du kannst halt nicht
der Amateurfahrer sein und denken, ich pumpe mir jetzt 3 Kilo Epo in die Adern und fahr da mit. So geht's halt nicht. Du musst schon auch ein Top-Sportler sein. Plus Doping, dann läuft.
Ja, sicher. Klar, also ich kann mich auch ohne Ende zudopen, dann fahre ich die Strecke vielleicht eine Stunde schneller, aber komme immer noch 8 Stunden später ans Ziel.
Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Du kommst da an, alles schon abgebaut.
Yeah! Boah, Bestzeit hier. Und ich kann auch weiterfahren, wenn ich will.
Wo seid ihr? Hallo? Hallo?
Ja, genau. Gut. Ja, ich muss da mal eben kurz fairerweise hier noch hinterher schieben. Es gibt natürlich auch bei Kontor noch ein paar Songs, die richtig gut sind. Also zum Beispiel Jerome, Light, 1,3 Millionen Aufrufe sehe ich gerade, richtig gut. Oder Mila, Herzlos, 1,2 Millionen.
Okay.
Also mit der EDX hatte ich gerade wohl irgendwie eine Nummer rausgesucht, die auch die so
ins Schwarze getroffen. Und
aber so, wenn man so so einen Mittelwert zieht, dann sind so viele bei 100.000, 150.000, 200.000, so, das ist so. Ja. Der Mittelwert. Also eine ganz andere, das ist viel für Hausmusik und so oder für Dance.
Ja, klar.
Aber im Verhältnis zu Deutschrap super wenig. Ja. Hörernachricht 2.
Ich hatte die vor der Sendung schon angehört. Also, die ist eher so eine, die ist mehr an uns gerichtet. Ich glaube, die ist nicht gut, die ist nicht für die Sendung.
Okay.
Hast du eine E-Mail noch?
Die muss ich jetzt auch hier gerade on the fly lesen. Und zwar hat uns der Jan geschrieben. Moin zusammen, ich habe mal eine kurze Frage bezüglich Mastering. Also jetzt ein kleines Nerd-Thema vielleicht. Sibi hat mal angesprochen, dass Kamani Gray ihre Tracks dem Master-Engineer senden. Wo findet man solche kompetenten Fachkräfte? Und was ist mit den ganzen Online-Plattformen, wie beispielsweise Lander? Sind die eher nicht geeignet fürs anständige Mastering? Ich weiß, dass Sinan jetzt sagen wird, man kann auch ein potentes Mastering mit dem FL Studio Inhouse-Plugins erreichen. Jedoch möchte ich wirklich noch so die letzten Prozente aus meiner Produktion rausholen. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Eigentlich ein Thema für die Klangküche Premium, aber ich finde, das können wir jetzt auch mal hier kurz machen. So ein kurzes Nerd-Thema.
Ja, ich möchte die Frage mal ganz anders beantworten.
Ja.
Gar nicht technisch. Und zwar, warum ich nicht viel von Landa und so automatisierten, also Landa, das ist so ein Online-Service, also schickst du deinen Song hin und dann wird das von einem...
Lässt es hoch.
Genau, über einen, ja. Und das macht aber kein Mensch, das ist dann einfach, die haben so eine Software, die analysiert dann halt, wie dein Song so ist und dann wird da so eine Mastering-Kette drauf angewandt, ja. Das ist voll okay. Ich habe Ergebnisse mir davon angehört. Das ist in Ordnung, aber die machen sowieso jetzt kein spektakuläres Mastering, sondern das ist mehr so der Safe Way. Also, ne, wenn du.
Hast du das gesehen? Es gab doch diesen Typen da aus Norwegen oder woher kommt, der hat doch mal diese ganzen Mastering-Services getestet.
Okay.
Dieser Typ mit dem langen Haar, der immer in seinem Studio sitzt und macht.
Yes.
Der hat die getestet und der hat dann auch diese automatisierten Dinger getestet. Also, wie zum Beispiel Lennart, du lädst es hoch. Ja. Und dann muss ja da irgendwas passieren auf der anderen Seite. Und da passiert Folgendes, dass der Song wird einfach durch ein Standard-Preset gerechnet von Isotope Ozone. Ja. Also von, das ist so ein Mastering-Plugin. Okay. Wird einmal durchgerechnet, Standard-Einstellung sogar, und dann kriegst du es wieder zurück. Das ist das, was du da kaufst, sozusagen. Und das ist auch schon, jetzt sind wir beim Thema, das Problem an der Sache. Du kriegst halt so eine Standardeinstellung, die aber nicht auf deinen Song individuell abgestimmt ist. Und dieses individuelle Ding, das sind die letzten Prozente, die du haben willst.
Ja. Deswegen hilft das nicht. Und jetzt, also deswegen ist so ein automatisiertes Tool einfach nicht so wirklich sinnvoll. Und jetzt kommt ein Punkt, was ich sagen möchte, gar nichts Technisches. Ich bin mittlerweile fest der Überzeugung, Mastering ist schon fast eine persönliche Frage. Ja, ich mache ja zum Beispiel Mixing und Mastering für Like-Kenner, Jan Like, aber auch für andere Sachen von Pyro Records. Ja, für diverse Künstler mache ich jetzt mittlerweile das Mixing und Mastering. So, Das hat gar nicht so sehr damit zu tun jetzt, dass diejenigen sagen so, wir haben jetzt 5 Leute getestet und Sinan hat es am besten gemacht, sondern es ist am Ende des Tages auch irgendwo so eine Vertrauensfrage. Das ist so, bei wem fühle ich mich irgendwie am besten aufgehoben? Bei wem habe ich das Gefühl, der entspricht so dem Sound, was ich will? Und da musst du dann letztlich hingehen, weißt du? Das ist so, weil es ist, bei Mastering habe ich festgestellt, wenn dir einer schon sagen wird, das ist richtig und das ist falsch, also das Mastering ist super und das ist falsch, dann würde ich schon sagen, ist eine komische Aussage. Da ist viel von, kann man so machen, kann man auch so machen. Beides kann richtig sein. Musst du gucken, was dein Weg ist. Das wäre so mein Tipp, den ich so mitgeben würde.
Genau, und du hast ja gefragt, wie findet man solche Sachen? Also entweder durch Hörensagen, so wie es weiterempfohlen so. Oder ja. Du machst einfach mal ein bisschen googeln. Mastering Engineers, Mastering Service. Und da wirst du Dutzende Treffer kriegen. Und dann guckst du dir vielleicht mal die Referenzen an. Also wenn du zum Beispiel einen House-Track hast, dann solltest du zu einem Mastering-Engineer gehen, der auch eigentlich in diesem Gebiet zu Hause ist und nicht irgendwie den ganzen Tag Heavy Metal mastert, weil das eine ganz andere Welt ist. Und so funktioniert das. Du kannst auch meistens so beim ersten Mal erstmal so ein bisschen vielleicht einen Test machen, also der schickt seinen Song, der mastert den dann und du kriegst so einen Teil von deinem Song zurück, dann kannst du erstmal hören, wenn dir das gefällt, dann kaufst du es, wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt, so, ne? Hat er halt Pech gehabt. Ja. So, das ist auch halt irgendwie üblich, ja.
Ja, aber ich kann seine Frage natürlich ein bisschen verstehen, wahrscheinlich sogar im Sinne von, es gibt unheimlich viel Angebote, ich sehe es ja selbst bei Instagram, ich kriege ständig Werbung reingeschmissen, hier Mix und Mastering und so, und man muss auch sagen, da ist auch viel Quatsch dabei, ne? Weil eben damit auch von manchen, also von, sag ich mal, wirklich schwarzen Schafen, die da einfach Geld mitmachen wollen, die sich denken, ey geil, ich jag einfach irgendwelche Songs durch Preset-Ketten und schick denen das zurück, dauert für mich 5 Minuten und kann denen irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro abknapsen. Ne?
Ja.
Da muss man aufpassen. Deswegen sagte ich ja, definitiv versuchen irgendwie über ein, also am besten eine Empfehlung, Referenz und dann denjenigen kennen und am Ende ist es so eine leichte auch Vertrauensfrage. Ja, wem traust du das
zu? Ja, ich mache jetzt mal hier Hashtag Werbung, würde Basti sagen. Ich mache mal einmal Werbung für dich, Sinan. Ich lasse ja auch Songs bei dir mastern. Das sind meistens aber dann Remixe oder so. Oder so Zeitprojekte, wo das Budget einfach ein bisschen kleiner ist. Und wenn das ein großes Release ist, auf Konto oder so, dann lassen wir bei Jens Maywald mastern. Der macht das, glaube ich, hauptberuflich. Der hat da auch in seinem Studio ziemlich viel Hardware noch rumstehen, also der schickt dann auch wirklich dein Song einmal durch so einen richtig teuren High-End-analogen Kompressor, also nicht Software, sondern richtig so ein Hardware-Ding und was da hinten rauskommt, so, das ist schon, das hört sich schon meistens ganz gut an und der macht auch unter anderem die Masterings für Gestört, aber geil, Stereo-Act und so weiter und so fort.
Da hast du ja im Prinzip, glaube ich, auch genau Lizard. Die Tracks so machen lassen, die auch genau in diesem Genre dann auch
exakt.
Waren.
Exakt, ne? Und das ist nämlich das Ding. Ja. Wir sind ja mit Calmanio Gay gar nicht so weit entfernt von diesem Style, so was die Jungs machen. Und da ist der Jens zu Hause und deswegen sind wir da mit unseren Releases ganz gut aufgehoben. Ja.
Ja.
So, ja. Dann hat uns der Ammo eine E-Mail geschrieben. Moin ihr drei, mein Name ist Ammo und ich mixe jetzt schon etwas länger zu Hause und auch auf Geburtstagen von Freunden. Jetzt habe ich die Schule hinter mir und würde gerne mit dem DJing nebenbei etwas dazu verdienen. Dazu habe ich mich entschlossen, im Club auflegen, und das setze ich in Anführungszeichen, zu wollen, warum auch immer. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten angehe. Bei meinem sehr geringen Budget. Welches Equipment brauche ich? Mir schwebt zum Üben zu Hause der DDJ SB3 vor, da ich mich dort mit Serato auf die Pioneer-Controller vorbereiten kann. Und meinen Laptop dann auch an den meisten Pioneer-Controllern verwenden kann. Ist dem so? In welchem Umfang muss ich wann GEMA-Gebühren bezahlen? Was gilt es sonst noch zu beachten? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir im besten Comedy-Podcast, den ich gerne helfen könntet, mit freundlichen Grüßen. Oh, aus Ostfriesland, so wie ich auch. Ammo!
Okay, also erstmal Ammo, wenn du Geld verdienen willst und das mit als Club-DJ, dann überleg dir das nochmal.
Ja.
Spaß beiseite. Dazu kannst du jetzt gleich noch was sagen. Ganz kurz noch zum Controller. Du hast gesagt, der SB. SB steht meiner Meinung nach für Serato. Wenn du aber dich auf die, Pioneer Equipment vorbereiten willst, dann müsste es meines Wissens nach ein RB sein für Record Box.
Ich lese nochmal vor. Mir schwebt zum Üben zu Hause der DDJ SB3 vor, da ich mich dort mit Serato auf die Pioneer Controller vorbereiten kann.
Also warum auch mit Serato? Mit Serato übst du nicht für Pioneer. Serato ist ja Serato und Pioneer ist Record Box. Also da auf jeden Fall mal gucken.
Also ich.
Der SB3 wird auch mit Recordbox funktionieren im Übrigen, ne?
Ja. Also. Ich kann da mal eben eine ganz kurze allgemeine Antwort geben. Wenn du im Club auflegen möchtest, dann musst du prinzipiell schon so fit sein, dass du, egal mit welchem Controller du da am Start bist, das muss funktionieren. Weißt du, du musst das blind können.
Ja.
Ich hatte das letztens auch, Diskothek Neueröffnung, und kam mit meinem USB-Stick da nur an, sollte spielen, und der DJ, der da war, der hatte seinen Controller mitgebracht und der hatte gar keinen USB-Anschluss, ne? Und dann musste ich mit seinem Laptop, wo seine Musik drauf war, und seinem Controller spielen.
Okay.
Und hab das noch nie gemacht mit seinem Laptop und seinem Controller, aber das hat trotzdem funktioniert, weil du musstest irgendwie dann können, verstehst du, was ich meine? So, wenn du mit dem
am Ende des Tages unterscheiden die Sachen sich nicht so groß. Du musst nicht die eine Software auswendig lernen, sondern du musst verstehen,
das
wie
Prinzip,
diese Software dann grundsätzlich aufgebaut sind.
Und
ich sehe im Übrigen gerade, es gibt keinen RB3, es gibt nur SB3.
SB3 hat er
Ja, also ich hatte ja gesagt, dass er vielleicht einen RB meint, aber es gibt gar keinen RB3. Also dann kann sein, dass das der SB3 einfach ist. Aber der wird auch mit Recordbox funktionieren. Ist ja ein Pioneer.
Genau, und
also, machst du schon nichts falsch
mit das kann man. Aber ich möchte jetzt nochmal den Tipp geben hier. Deine E-Mail, die bezog sich jetzt aufs rein Technische. Also du wolltest im Club auflegen und hast aber nur danach technische Fragen gestellt. Mach dir viel mehr Gedanken über so Sachen wie, welche Songs spiele ich, in welcher Reihenfolge, wie sieht mein Konzept aus und diesen ganzen Scheiß. Weil das am Ende wichtiger ist. Wie du die Musik rauskriegst aus den Lautsprecher nachher, scheißegal. Du musst halt die Leute entertainen so. Und auch vielleicht am Mikro ein bisschen was machen können und so, ne? Und das sind die wichtigen, die Basics so.
Ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück und frage dich, lieber
Amo.
Wie war's denn?
Amo.
willst du, also wenn du Geld verdienen willst und du bist jetzt kein großer Act und so, dann stell dich drauf ein, dass du natürlich Dienstleister-DJ sein wirst. Also, ne, du wirst. Das musst du dir im Kopf haben, dass du alle Musik quasi, die Leute hören wollen, dass du das irgendwie bedienen kannst. Wenn, ich hoffe, ne, dass du das einfach, ich will nur, dass dir das klar wird, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute so, weiß ich nicht, Tomorrowland Livestream oder Ultra Music Livestream gucken und sich denken, cool, das mache ich auch. Und ich glaube, da stimmst du mir zu, das macht man nicht einfach so. Also man startet so nicht.
Ja, klar. Ne? Also,
du bist erstmal einfach Dienstleister. Du musst alles bedienen und das darf dir auch keine Herzschmerzen verursachen, diese Musik zu spielen. Du musst Vollblut-DJ sein.
Ja. Und dieser technische Aspekt, also im Prinzip machst du ja nachher auch Übergänge so, ne? Das ist so ein kleiner Anteil an der ganzen Geschichte, wenn du damit Geld verdienen willst. Da musst du dir nicht so großartig Gedanken machen. Wenn du es allerdings noch gar nicht beherrschst, so, ne, dann musst du natürlich das auch erstmal üben. Klar, dann.
Dann würde ich erstmal 2-3 Jahre üben.
Und dann überlegst du dir nochmal, ob du damit wirklich Geld verdienen willst. Ja. Genau.
Dann hast du noch. Und wenn du Geld verdienen willst, dann machst du Hochzeiten, habe ich gehört.
Ja, genau, dann machst du Hochzeiten. Da kannst du deutlich mehr Geld verdienen, ja. In welchem Umfang muss ich wann GEMA-Gebühren bezahlen? Also, da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal wir sind keine Rechtsberatung, aber es gibt so einen DJ-Tarif bei GEMA, da zahlst du, glaube ich, 78 Euro oder so und dann kannst du dir auch so viele Kopien machen, wie du willst von deiner Musik, dann ist das, glaube ich, alles abgegolten. Da kann man sich dann anmelden, muss man sich anmelden, wenn man mit dem Auflegen Geld verdient. Genau.
So, letzte Frage.
Ich merke, Sinan, also was ist da los?
Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich gar nicht krank.
Ist doch kein Malaria, sondern so Ebola schon.
Nee, es ist Tuberkulose, ich sag's dir. Aber ich glaube, dann fühlt man sich auch krank. Keine Ahnung, ich fühle mich gar nicht krank, aber ich habe einfach einen trockenen Husten. Ganz
okay, ätzend. Ich habe hier noch eine Mail, die ist ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob ich die ganz vorlese. Vom Dominik. Hi Leute, Freitagnacht, God Save the Rave, beschallt mein Wohnzimmer. Grüße gehen raus an Basti. Also der hat die,
schade,
ja, der hat die Mail auch geschrieben am Freitagnacht. So langsam beginnt die Festivallaune. Okay. Und da setzt auch schon meine Frage an. Sebi, der auf jeden Fall, und Sinan sind ja laut Aussagen in der Premium beim Balaton Sound in Samadhi. Das haben wir schon wieder revidiert, ne? Sinan, du kommst ja nicht mit.
Ja, das ist, genau, das mussten wir leider canceln.
Haben wir das eigentlich, also, du haben bist das eigentlich da? Richtig gestellt schon noch wieder?
Boah, ich weiß es
gar nicht. Wir haben es mal angekündigt, das weiß ich, aber es hat sich dann tatsächlich geändert. Du kommst nicht mit. Also
nee, weil es kollidiert mit einem Termin, den ich hatte, und zwar das Finalturnier meiner Basketballliga. Wir sind in der Saison Zweiter geworden und haben die Aussicht, Meister zu werden. Und ich kann mein Team nicht im Stich lassen. Ich habe zwei Tage gehadert, was ich jetzt mache, aber mein Team hat dann am Ende gesagt, so, komm, wir brauchen dich.
Also, er schreibt weit.
Aber du bist am
Start. Ich lese erstmal die E-Mail vom Dominik weiter.
Mach das.
Ich selbst bin dort ab dem 29.06. nach 2007 zum zweiten Mal vor Ort und kann dieses Festival nur empfehlen. Die Kombination aus Bade, Strandurlaub und Festival ist einzigartig. Ein Set im Wasser verfolgen hat schon irgendwie was. Und für die Biertrinkenden unter uns, halber Liter für knapp 2 Euro ist an sich auch schon ein Witz. Zum Vergleich, Ultra Europe letztes Jahr lag bei rund 7 Euro. Oh. Da fällt mir an, irgendjemand hatte uns doch, war das per Instagram, eine Nachricht geschrieben zu den ganzen Ultra Music Festivals. Da haben wir eigentlich auch drüber gesprochen. Dass die jetzt, hier Swedish House Mafia haben das da abgesagt und es fallen Events aus und manche sind jetzt in die Halle verlegt worden und so. Und da schrieb uns auch jemand, das Ultra Music Festival, dass die so als Franchise-Marke vergeben werden. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, 48 Events unter der Marke Ultra. Und die werden mittlerweile wohl auch so an Veranstalter vergeben, die gar nicht das Ganze stemmen können.
Oh. Okay, also so richtige Verramschung vom Namen Ultra.
Ich lese mir das nochmal durch. Ich fand das super interessant als Thema. Da können wir nochmal drüber aufgeben. Genau. Ja. Also die hauen diese Marke raus und dann kriegen Leute den Markennamen und müssen dann ein Event machen. Das kriegen die irgendwie gar nicht auf. So, Fire Festival lässt grüßen, ne?
Also so ein bisschen so, als dürfte jetzt jeder, jeder Straßenimbiss McDonald's heißen.
Oder überall darfst du ein Holy Festival machen.
Ja, aber das darfst du ja.
So, dazu, und jetzt Dominik schreibt aber noch weiter, was erwartet ihr da, also beim Balaton Sound Festival? Sinan war ja letztes Jahr auch schon dort, Sebastian war auch letztes Jahr auch schon dort, hat aber, wenn man sich die Ausgabe vom letzten Jahr in Erinnerung ruft, gar nicht so krass viel mitbekommen. Jetzt reist ihr schon am frühen Vormittag an und habt einen kompletten Tag dort, sofern der Timetable weiterhin aktuell ist, dass Sebi den Abend abschließen darf. Plant ihr Sets zu verfolgen, wenn ja, welche? Und wenn ihr welche verfolgt, mittendrin oder aus sicherer Entfernung? Oder mietet ihr selber ein Tretboot und schippert auf den Balaton? Wie kann man sich so einen Tag vorstellen als DJ und letztendlich auch Sinan, der seit langer Zeit mal wieder ein Festival besuchen wird?
Toll, jetzt fühle ich mich richtig schlecht.
Also, du kommst ja nicht mit, Sinan, deswegen haben sich ein paar Fragen übrig. Aber der liebe Patrick kommt mit. Der Patrick ist ein Kumpel von mir und der ist Fotograf. Und der macht dann an dem Tag ein paar Fotos von mir. Und wir fliegen schon ganz früh morgens hin. Wir landen schon um 8 Uhr morgens in Budapest. Und dann geht's ins Hotel. Da machen wir ein bisschen chillen, also nochmal kurz die Augen zu. Und dann gehen wir mittags in Budapest City angucken. Und fahren dann irgendwann so um 17, 18 Uhr zum Festivalgelände. Dann laufen wir da Backstage rum. Und dann labere ich da die ganzen Star-DJs zu. Nee, keine Ahnung. Also du erstmal Backstage rumlaufen, gucken, wer da ist. Und dann aber auch auf dem Festivalgelände rumlaufen. Ein bisschen Atmosphäre aufsaugen. Es ist ja auch sehr wahrscheinlich dann warm und die Sonne geht unter. Und das ist ein richtig cooles Feeling da. Richtig Urlaubsstimmung und das macht echt schon Spaß, also so wird das dann sein. Bestimmt auch das ein oder andere Set anschauen, vielleicht sogar auf der Second Stage oder so, also wirklich so ein bisschen auch auf den Techno-Stages oder so, ein bisschen guten Sound und dann mal gucken. Ich schaue nochmal eben irgendwo, ob ich das Line-Up auch Ich glaube, vor mir liegt Deoro noch auf und Martin Jensen, habe ich ja gelernt. Die gucke ich mir bestimmt auch dann noch an. Aber so richtig einen Plan habe ich jetzt noch nicht. Ja. Also ist noch nicht alles. So ganz spontan gucken. Und dann geht's am nächsten Tag, fliegen wir schon mittags wieder zurück.
Ja. Mittags schon, das wird eine kurze Nacht.
Das wird gar keine Nacht. Also ich spiele um 5, glaube ich. Ja. Mach das Closing. Und dann, bist du dann im Auto im Shuttle sitzt, ist nochmal eine Stunde später wahrscheinlich, also dann ist es 7. Ja. Und um 11 geht der Flieger, also wir fahren direkt dann ins Hotel, holen die Sachen und fahren direkt weiter zum Flughafen, weil man fährt auch fast 2 Stunden zum Flughafen.
Ja. Okay.
Das steht dann nächste Woche ist das schon? Ja, nächste Woche an.
In 2 Wochen. 7. dachte ich.
Ja.
Also in 2 Wochen.
Ja, also genau. Ende nächste Woche, ne?
Ja. Ja.
Und am 2. und 3. im Juni fliege ich noch nach Mallorca mit Alex und...
Juli.
Ja, Juli zusammen, genau. Und da drehen wir Musikvideo. Für so eine neue Single. Krass. Kein Money Grey.
Nice.
Dazu aber auch später mehr, würde ich sagen.
Okay. So,
ihr hört es. Ja, Sinan, du bist schon bis am Ende. Jetzt haben wir aus den 20 Minuten sind jetzt 55 Minuten geworden.
Ja. Wir liefern einfach. Ja. Mit Husten, ohne Basti. Wir haben eine Verantwortung euch gegenüber. Wir machen das ja nach wie vor sehr, sehr gerne und freuen uns über euren ganzen Support. Deswegen auch mit halber Kraft geben wir alles.
Genau. Wird diese Folge eigentlich bei YouTube auch hochgeladen?
Ja, ich habe
Video aufgenommen. Ja. Meine Webcam, die habe ich nicht zum Laufen gekriegt, so schnell jetzt hier noch.
Du klingst auch nach wie vor immer noch völlig zerrupft irgendwie. Das müssen wir bis zum nächsten Mal noch hinbekommen.
Ja. Ja. Gut, alles klar. In diesem Sinne, bis dahin und ciao, ciao.
Tschüss.